Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 151. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die dritte im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Matthias Runkel vom Weingut Bischel im rheinhessischen Appenheim. Auch Matthias blickt auf keinen einfachen Weinjahrgang zurück, speziell bei den frühreifenden Sorten. Er ist im Ergebnis aber insgesamt doch zufrieden und hat auch bereits die Gewinner des Jahrgangs 2023 ausgemacht. Vor allem ist das der Riesling. Im Keller hat er aber auch überzeugende Silvaner und Scheureben. Wie Matthias den Weinjahrgang 2023 im Einzelnen erlebt hat, welche Schlüsse er gezogen und welche Maßnahmen er in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat, das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode, freut euch auf Matthias Runkel und los geht's. So, lieber Matthias, ich grüße dich ganz herzlich hier im Podcast von Genuss im Bus und freue mich, dass du heute dabei bist und mit mir über den Jahrgang 2023 sprechen willst. Also viele Grüße nach Appenheim in Rheinhessen.
Ja, vielen Dank. Hallo, ich grüße dich auch.
Der Weinjahrgang 2023 hat ja doch den ein oder anderen Winzer ganz schön in Atem gehalten. Das Wetter war lange Zeit ganz vielversprechend, aber final hat es dann doch ziemlich viel Furore gemacht. Vor allen Dingen war eine schnelle Ernte meistens angesagt. Es gab Fäulnis in vielen Anbaugebieten. Mit dir will ich vor allen Dingen darüber reden, weil du ja in der besonderen Lage bist. Du sitzt in Appenheim, also im nördlichen Rheinhessen, nicht super weit von Ingelheim auch entfernt und Mainz. Hast aber auch Weinberge in der rheinhessischen Schweiz, also bei Sieversheim und in Bingen. Nimm uns doch mal mit auf die Reise durch diesen Jahrgang mit dem Blick auf diese verschiedenen Terroirs. Wie ging es los im Januar, Februar, März, also im ersten Vierteljahr? Gab es Altlasten oder seid ihr gut gestartet?
Nee, wir sind gut gestartet. Es gab an sich keine Altlasten und im Winter hatten wir ja auch ausgiebig Regen, beziehungsweise im Frühjahr dann, ne? So dass wir eigentlich ja recht entspannt waren, was auch die Wassersituation über den Sommer angeht. Und es ging im Frühjahr ans eigentlich ganz klassisch los, also so die Zeitpunkte, Austrieb, das war alles in einem normalen Rahmen, nicht übermäßig früh.
Keine Spätfröste auch, ne?
Wir hatten keine Fröste, es ist alles gut ausgetrieben. Also das hat alles ziemlich reibungslos geklappt. Und ja, wie gesagt, zu Beginn des Frühjahrs war eigentlich eher nass. Der April vor allem war sehr nass. Und so wie ist man es ja eigentlich auch gewohnt. Und von daher war das gut.
War das gut. Und dann kam aber doch relativ früh im Frühjahr dann, spätestens im Mai, erinnere ich mich, eine Phase, da hätte man fast gedacht, es ist schon Sommer.
Ja, also klar, ne? Irgendwann geht's dann los und in den letzten Jahren ja immer früher, also da wird's ja auch teilweise schon im März, gibt's ja schon Tage, wo du das Gefühl hast, gehst jetzt im T-Shirt raus und machst ein Picknick. Nee, das ging dann erst später los im Mai, aber auch da muss man sagen, auch der Mai war jetzt nicht übermäßig heiß, also es war insgesamt, fand ich, also jetzt zurückblickend, ein ziemlich ausgeglichener Sommer, der allerdings vor allem dadurch geprägt war, dass Mai, Juni und bis Mitte Juli, wenn du es so willst, eigentlich keinen nennenswerten Niederschlag gegeben hat. Die einzige Ausnahme hatte Sieversheim in Form von einem Gewitter. Das war Anfang Juli. Da war man dann ganz neidisch in Appenheim, Bingen auch, ne? Dass wir da halt gar nichts groß abbekommen haben. Ich glaube, da hat es bei uns da 3-4 Liter Niederschlag geregnet und Sieversheim hatte 50 und das war dann schon so der Moment, wo es im Sommer wieder mal eine trockene Periode gab, die so lang war, dass man gesagt hat, wenn es jetzt nicht bald mal regnet, dann wird es ja wieder noch schwierig. Ne? Mhm.
Haben die Regionen unterschiedlich reagiert? Also mal klar, Sieversheim hat den Regen gehabt, aber die beiden anderen, war da schon so ein bisschen Trockenstress da oder ging es noch?
Nee, das war zu eng beisammen, dass man dann gesagt hat, das macht einen Unterschied. Also in Sievershamn hat es da vielleicht eine Woche, 10 Tage früher schon mal ordentlich geregnet gehabt. Und dann kam ja der große Wetterumschwung. Und der hat auch, denke ich, die Traubenreife und die Lesesituation im Herbst dann maßgeblich beeinflusst, dass wir dann quasi so ab Mitte, Ende Juli bis Anfang, Mitte August extrem wechselhaftes Wetter hatten mit wirklich ausgiebigen Regentagen. Zunächst erstmal war das alles super, weil, wie gesagt, wir haben
Ja,
eine
klar.
Trockenperiode gehabt, wir waren damit beschäftigt, die gepflanzten Reben, die wir im Frühjahr gepflanzt haben, zu bewässern, ne? Weil sie einfach bist mit dem Spaten rein und da war nichts mehr an Feuchtigkeit, ne? Und ja, dann waren wir erstmal glücklich und irgendwann ist die Stimmung gekippt,
Ja.
dass man gesagt hat,
Jetzt ist
also
zu
so
viel, ne?
langsam könnte es auch mal wieder sich der Sommer einschalten, weil ja, jetzt hilft das Wasser dann auch nicht mehr, sondern schafft auch irgendwann wieder Probleme in Richtung Traubengesundheit, ne?
Welche Maßnahmen habt ihr während der trockenen Wochen ergriffen, um sozusagen den Peak der Effekte ein bisschen einzudämmen, ne? Also die Böden, die Anlagen ein bisschen auf diese Trockenheit vorzubereiten? Und was habt ihr dann gemacht in den regenreichen Wochen anschließend, um die Effekte dieser übermäßigen Wasserversorgung ein bisschen zu begrenzen?
Ja, naja, wir haben halt versucht, dass vor allem halt möglichst wenig Konkurrenz über den Beikrautbewuchs, ne, im Sommer den quasi möglichst zu stören und nicht aufkommen zu lassen, dass er halt eben nicht noch mehr Wasser verbraucht als notwendig. Und haben dann allerdings auch versucht, pünktlich zum Wetterumschwung mit einer Einsaat quasi in die offenen Zeilen, die wir vorher quasi immer gepflügt haben, so dass da nichts wächst, und kein Wasser verbraucht wird, dann ganz schnell eingesät, ne? Mit einer vielfältigen Begrünung, die dann auch bis zur Lese extrem gut gewachsen ist, und einfach dann hier auch wieder Wasser zu verbrauchen, ne? Und also du hast gar nicht so, also so super viel Möglichkeiten, aber so ein Tendenzen kannst du schon schaffen, was die Situation angeht. Auch der erste Laubschnitt zum Beispiel, wo die Triebe eingekürzt werden, der habe ich sehr kurz gehalten, um möglichst wenig Blattmasse im Weinberg zu haben, Verdunstung damit durch die Blätter auch zu reduzieren und dann später im Herbst da relativ großzügig stehen gelassen, um halt auch ja, Blattmasse zu erhalten, die dann weiter wächst und auch Wasser braucht, ne? Damit halt auch Energie mehr in die Triebe geht und weniger in die Trauben, ne?
Apropos Verdunstung, führt nicht das Aufbrechen des Bodens auch ein Stück weit zum Verdunsten von Wasser, was bereits im Boden ist?
Du musst es vom Timing her halt bisschen im Auge behalten, ne? Also wenn du im Frühjahr aufbrichst und es dann nochmal ordentlich draufregnet, dann hast du eigentlich da jetzt keinen Schaden oder so, ne? Und ansonsten musst du dann einfach immer sehr flach arbeiten, ne? Also man darf da nicht
Tief rein, ja.
tief rein und feuchte Erde von unten darf nicht nach oben kommen, ne? Du musst nur quasi oben flach drüber die ersten 3, 4, 5 Zentimeter maximal. Das reicht schon. Wenn du zu tief gehst, hast du sogar auch wieder das Wurzelsystem der Rebe gestört und dann leidet die noch mehr darunter, ne? Weil dann
Und umgekehrt, wenn du dann im Herbst oder im Sommer hast du gesagt, zum Regen, dann habt ihr auch wieder zwischen den Zeilen eingesät. Das ist natürlich einerseits Verbrauch ist Wasser, andererseits wird natürlich auch dadurch noch mehr sozusagen in diesem gesamten Mikroklima Rebberg Feuchtigkeit ja gehalten. Stelle ich mir zumindest vor, das Gras ist nass und die Reben, die
ja.
Blätter sind nass, ist alles nass. Ist das nicht dann auch too much?
Du musst ein bisschen schauen, was du da einsäst, dass du da möglichst Begrünungspflanzen auswählst, die nicht so hoch wachsen, ne? Also man kann auch darüber das ein bisschen steuern und wir hatten ja, das kann man schon sagen, das Glück, dass unser Herbst ist ja weitestgehend trocken abgelaufen, ne? Also letztlich haben wir wirklich tolle Qualitäten geerntet, aber es hat ja auch während der Lese nicht mehr geregnet, ne?
Ja.
Und wir haben auch durch die frühe Lese, also unser Lesebeginn war in der zweiten Septemberwoche. Ursprünglich dachten wir, dass wir so Ende der zweiten, Anfang dritte anfangen, ne? Aber dann haben wir direkt am 11. losgelegt. Und dann war die Lese insgesamt auch sehr kurz. Also fertig waren wir dann Anfang Oktober. Jetzt muss ich mal überlegen, was war das? War das der 5. oder der 4. Oktober? Da waren wir fertig, ne? Und du hast ja in der Zeit auch, also wir hatten da wenig mit Nebel und morgens viel Tau und so weiter. Dann ging das, ne? Aber es ist immer der Poker. Du kannst zögerlich und vorsichtig entscheiden, aber irgendwann musst du entscheiden und ob es dann richtig war oder falsch, siehst du hinterher. Im Nachhinein hätte ich auch mehr Traubenzonen entblättert. Die letzten Jahre hatten wir halt die Erfahrung gemacht, dass wir
Sonnenbrand, ja.
viel Sonnenbrand uns auch da einhandeln können. Und du kennst dann mit den Zeit auch deine empfindlichen Weinberge, ne? Also es hängt ja auch viel von der Zeilenrichtung ab, ne? Oder wie intensiv die Sonnenseite dann auch besonders ist. Und dann arbeitet man da mittlerweile eigentlich mehr einseitig. Nach dem Jahr denkst du dann nächstes Jahr, Juni, wenn du wieder am Entblättern bist, wo mache ich mal beidseitig, ne? Und
Ja,
dann kriegt
klar.
man wahrscheinlich wieder Sonnenbrand. Also das sind halt so bisschen die hinterher bist du immer schlauer, da muss man halt schauen. Ne? Aber wie gesagt, das ging eigentlich mit der Begrünung gut hin. Also muss ich sagen, das hat da nicht irgendwie das Mikroklima verschlechtert und ich denke, das hat dann auch nochmal ein bisschen Wasser der Trauben ferngehalten. Und ansonsten geht es ja auch so ein bisschen um die gesamte Balance im Weinberg. Ne? Wenn du sehr wuchs kräftige Anlagen hast, die sehr stark gedüngt sind und so weiter, hast du natürlich diese negativen Effekte durch zu viel Wasser noch viel, viel stärker, wie wenn das alles deutlich moderater im Ertrag und im Wuchs ist.
Ja, es war ja wahrscheinlich auch bei euch, die Blüte verlief brillant, ne? Mit enorm viel Fruchtansatz. Und dann aber, wie war die Gefahr von Krankheiten? Also Peronospora war ja in diesem Jahr in vielen Gebieten kein Thema, dafür eher Oidium. Wie war es bei euch?
Auch bei uns war ein sehr, sehr hoher Oidiumdruck. Das hast du in der ganzen Gemarkung gesehen. Was ich super spannend finde, ist die schiere Tatsache, wir haben hier in Appenheim mit uns eingeschlossen drei ökologisch arbeitende Weingüter und das waren eigentlich die drei Betriebe, die am wenigsten Probleme mit Oidium hatten. Ne?
Okay. Wo führst du das drauf zurück?
Ich denke, also die Resistenzen, die Oidium gegenüber organischen Fungiziden aufbaut, das ist scheinbar wirklich nicht zu unterschätzen. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere Kollege sich zu sehr auf die Wirksamkeit dieser Mittel verlässt, ne, wenn es auch um die zeitlichen Abstände geht und dass man halt dann seinen Pflanzenschutz ein bisschen danach plant, wie Zeit ist und möglichst lang ausgedehnte Abstände fährt. Stichwort irgendwie alle 14 Tage, das ist so in die Hose gegangen. Du musstest gucken, wie ist der Druck. Es gibt ja solche Prognosemodelle auch vom DLR, also das kann sich jeder anschauen. Wie hoch ist der Druck? Und du musstest sehr enge Abstände fahren und ein bisschen Gespür dafür haben, dass es jetzt wichtig ist, dran zu bleiben oder dass du es ein bisschen lockerer angehen kannst.
Also punktgenauer Pflanzenschutz war elementar.
Punktgenauer Pflanzenschutz, relativ enge Abstände. Und dann reichen wirklich die harmlosesten Mittel wie Schwefel und Backpulver, um das in Schach zu halten. Also toi toi toi, da habe ich noch nie sowas wie eine Resistenzgefahr beobachten können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument,
Also
Augenzeug.
Oidium habt ihr in den Griff gekriegt, aber dann durch den Regen wurde wieder warm auch, gab es natürlich enormen Wachstumsdruck auch, ne? Also, und die Trauben sind wahrscheinlich dann explodiert.
Man muss ganz klar differenzieren, die kompakten Sorten, die auch etwas früher in der Reife sind, die hatten da wirklich Schwierigkeiten. Da hatten wir auch dann während der Lese viel Selektionsaufwand. Das war vor allem bei den Burgundersorten wie Spätburgunder, Grauburgunder und Weißburgunder der Fall. Chardonnay kann man ausklammern, der hat diese ganze Geschichte wunderbar gemeistert. Also Chardonnay und Riesling, Scheurebe, Silvaner, das waren so für mich die Gewinner des Jahrgangs.
Okay.
Was auch allein die Traubengesundheit und Reife angeht. Bei den Burgundern allen voran eben Spätburgunder, Grauburgunder, gerade die gepackteren Trauben, die haben sich dann halt einfach aufgrund davon, dass sie so dick geworden sind, irgendwo im Cluster abgedrückt. Und dann hast du eine mechanische Verletzung, wo dann bei der Wärme und Feuchtigkeit dann halt auch recht früh sich der Pilz ansiedelt, ne? Und dann kommen halt mit der Wärme auch sekundäre Schaderreger dazu. Also dass du hier und da dann auch Trauben hast, wo flüchtige Säure drin entstanden ist. Also das war schon ein enormer Selektionsaufwand bei den Burgundern. Das hat dann auch so ein bisschen den Beginn des Herbstes einen nicht so versüßt, ne, sondern das war eher wirklich die ersten 10 Tage hat keinen Spaß gemacht zu ernten. Die
Verstehe.
Handleser kamen nicht voran. Ne, du hast wirklich teilweise 20, 30% ausselektieren, aussortieren müssen, ne, beim Pinot für hochwertige Qualitäten. Und das hat dann eigentlich, wenn man ehrlich ist, keinen Spaß gemacht. Aber die Ergebnisse, was man dann im Keller hatte, sind trotzdem super. Also das muss man auch ganz klar sagen, ne? Also du konntest dem Jahrgang eigentlich alle Qualitäten abbringen, wenn du die Selektion Möglichkeit hattest, das zu sortieren, ne? Das ist A und O, ne? Die Reife war da. Die Reife ist super gewesen. Die Aromatik ist super gewesen. Es ging dann nur um das Thema halt, dass du später, wenn du klare, präzise Weine möchtest, darfst du halt keine faulen Trauben drin.
Jede einzelne Traube in die Hand nehmen und die faulen Beeren wegpitchen, ne?
Genau. Und gerade die gepackten, da siehst du es dann optisch außen manchmal auch gar nicht. Gerade mit dunkleren wie Grauburgunder, so musst du es dann nochmal in der Schere halbieren in der Hand und dann siehst du, da ist noch ein vollendes Nest und da und das, ja. Also das hat, ich sag mal, Betriebe, die sehr, sehr stark im Burgunderbereich sind, ne? Also wenn man jetzt an Ingelheim zum Beispiel denkt, ne? Die hatten sicherlich teilweise ein schwereres Los als jetzt ein Betrieb wie wir, die auch einen dritten Riesling haben, der wirklich nachher eigentlich, das hat ja nur Spaß gemacht, ne?
Nochmal zurück zu den Burgundern. Wie war da der pH-Wert und bei welcher Gradation habt ihr gelesen?
Boah, wir haben das meiste also im Weißweinbereich haben wir das meiste für die Gutsweine mit Ende 80 eingefahren, also so zwischen 86 und 90 Grad. pH-Werte ganz normal, Säureverhältnisse auch ganz klassisch. Also jetzt nicht, es gibt Jahrgänge, da sind die pH-Werte sehr niedrig, das freut uns dann enorm, ne? Und in 23 waren sie dann gewöhnlich, kann man sagen, ne? Also auch Weinsäure, Äpfelsäure war ungefähr 1 zu 1. Und das sorgt dann auch dafür, dass die pHs dann nicht super niedrig sind, aber auch jetzt nicht total hoch. Bei den Spätburgundern, da haben wir natürlich auch weniger Ertrag im Vorfeld, ne? Das pusht dann die Reife auch mehr. Und das waren auch die ersten Sachen, die wir geerntet haben, waren der Spätburgunder. Eine ganze Woche haben wir für unseren kleinen Rotweinanteil im Weinberg gestanden und haben da jeden Morgen Spätburgunder geerntet. Und die haben wir mit Anfang 90 geholt, ne? Da wäre sicherlich mehr drin gewesen, wenn man es länger hätte hängen lassen. Hätte man halt immer scharf beobachten müssen mit der Situation, wie entwickelt sich die Botrytis weiter. Es war ja dann trocken, ne? Aber halt auch sehr, sehr warm. Und das ist dann aber auch eine Stilfrage, ne? Und wir suchen ja immer so ein bisschen mehr diese Frische und Kernigkeit auch in den Spätburgundern. Und da wollten wir dann auch nicht zu reif werden lassen und haben es dann quasi auch, ja, eigentlich recht gezielt mit Anfang 90 geerntet, ne?
Mit ein bisschen schabtalisieren musste dann trotzdem nicht, ne?
Ich gebe tatsächlich, wenn die dann, also wenn du jetzt Anfang 90, diese Reifemessung und das, was dann später im Haus ist, das kann schon mal ein bisschen auseinanderliegen,
Ja,
ne?
ist klar, ist klar.
Und wenn du dann was mit 93 beprobt hast und hast dann mit 90 drin, dann chaptalisier mir das auch nochmal leicht, ne? Das wäre dann so ein Alkoholgehalt. Wir orientieren uns mehr so an der 13. Und
Ist
genau.
klar, mit Ende 80 funktioniert das
Ja,
nicht.
genau. Aber du hast dann auch mal eine Partie. Also eine haben wir auch im Keller, die hatte 98 Grad, ne? Da bist dann auch wieder froh, wenn du was im Keller hast, was nicht so hoch ist.
Ja, absolut. Und wenn du sagst, du hast Apfelsäure und Weinsäure 50-50, da geht natürlich durch den BSA, zumindest bei dem roten wahrscheinlich, aber auch bei dem einen oder anderen weißen, ja doch noch ein bisschen was weg dann, ne?
Ja, genau. Ja. Also ich denke, spätestens nach dem BSA, selbst bei Partien, wo die Säure hoch war, das alles sehr harmonisch, ne? Weil wir den BSA jetzt bei Weißwein da eigentlich komplett vermeiden möchten.
Aber ich weiß ja, dass du Säure liebst und insofern hast du nicht das Gefühl, es ist zu wenig?
Nee,
Nee,
also bei
okay.
den Spätburgundern, wir haben jetzt eine Gesamtsäure in den, also die liegen schon in ihren Fässern. Ich habe auch schon Analysen machen lassen, das hat jetzt so um die 8 Promille Säure und nach einem BSA hat es wahrscheinlich so zwischen 5,5 und 6. Also das ist dann sogar noch recht straff.
Okay, alles gut. So, nun zum Sonnenschein, Riesling, Silvaner. Wie ist da die Lage gewesen?
Ja, die Trauben haben da eben viel, also da hat sich viel weniger abgequetscht. Ich glaube, gerade die Rieslinge haben enorm von dem Regen auch profitiert. Da war es dann nicht zu viel. Im Gegenteil, das hat nur dazu geführt, dass die Reife auch ganz schön nach vorne marschiert ist. Und das hat auch dazu geführt, warum der Herbst so kurz war. Es lag jetzt nicht daran, dass wir alles an einem Tag lesen mussten, weil es sonst verdorben gewesen wäre, sondern die Reife von den späten Sorten war viel dichter an den frühen Sorten. Und bei den Rieslingen, da haben wir, wenn du es so willst, die Hauptlese. Also wir hatten im Mitte und Ende September schon angefangen, hier und da vorzulesen, ne? Und dann so Partien für Kabinett und Sektgrundwein rausgeerntet. Und haben dann im Endeffekt Anfang Oktober, ja, oder Ende September bis Anfang Oktober die ganzen Rieslinge nach und nach geholt. Ne? Einzige
Okay.
Ausnahme war Bingen, das war früher reif. Ne? Also Bingen, das haben wir schon Mitte September geerntet gehabt. Und da muss man immer ein bisschen schauen, dass das Mostgewicht eben nicht zu hoch geht und die Säure zu niedrig wird und dementsprechend dann etwas frühere Lesetermin. Ne? Und die Aromatik und auch Beerenfarbe, alles, das war beim Riesling wirklich schon sehr früh, sehr weit, sehr gut. Und wenn du Botrytis hattest, ist die durch die Wärme und ja,
Getrocknet.
auch die Luft, ne, ist immer ganz gut Wind gegangen, ist das auch am Ende hin auch richtig schön eingetrocknet. Also viele Kollegen haben da auch in den Kategorien TBAs, BAs, glaube ich, ganz viel gemacht. Wir haben uns da jetzt nicht so arg mit beschäftigt, ne? Eine gute Auslese ist uns wichtig, aber darüber hinaus produzieren wir eigentlich keine edelsüßen Weine und konzentrieren uns halt viel mehr auf die trockenen, ne? Und auf Bestände, die halt möglichst auch da wenig Botrytis einfach bekommen. Ne? Also so im Sommer eigentlich alles in die Wege zu leiten, dass wir nachher kerngesund Trauben auch möglichst lang reifen lassen können, falls es kühl bleibt und nicht so schnell geht, dass sie gesund bleiben. Und von daher haben wir dann auch insgesamt gar nicht so arg viel Botrytis.
Wenn du jetzt, Matthias, vom Ergebnis her nochmal drauf guckst auf Bingen, auf Hirkretz in Sieversheim und auf eure Lagen in Appenheim, gibt es da signifikante Unterschiede?
Ja, untereinander, aber immer die gleichen. Also die sind jedes Jahr gleich.
Okay.
Das hat mit dem Jahrgang gar nichts zu tun. Also
Okay, okay.
die Weinberge, die Terroirs und so wie wir sie kennen und erleben, das jährt sich eigentlich immer irgendwo. Natürlich hast du Jahre, in denen die eine Lage vielleicht tatsächlich mehr Probleme machen könnte als eine andere, weil es dort vom Wetter ganz anders gelaufen ist. Aber ich habe ja schon erwähnt, also bis auf dass es in Sieversheim im Sommer ein bisschen früher schon mal einen großen Gewitterschauer gab, aber auch ohne Hagel und keine nichts dabei, nirgends, war die Situation im Norden Rheinhessens, glaube ich, insgesamt sehr ähnlich. Ja. Du hast natürlich Reifunterschiede, Bingen ist wärmer. Und wenn dann Wasser da ist, dann marschieren die, ne? Weil einfach in dem Hang es so warm ist. Und dann kann es sein, dass du die Trauben halt wirklich durchaus früher erntest, als das so rein rechnerisch, ab Blütezeitpunkt und so weiter, vielleicht mal du dir das vorher so kalkulierst. Aber dann geht es um ein paar Tage. Aber stilistisch ist das eigentlich, also kann man wieder ganz klar sagen, in Bingen, da erntest du es ungefähr eine Woche vor Appenheim und Sievershain, immer goldgelb und auf der Sonnenseite schon fast kupferfarben.
Ja.
In Appenheim ist es immer ja auch dann etwas später, aber es wird auch sehr gelb, ne? Und in Sievershain hast du immer noch ein bisschen mehr dieses
Grün.
helle, auch leicht grünliche und so, aber trotzdem die Reife und die Aromatik ist ja trotzdem immer da in Sievershain. Also du hast aber einfach noch mehr Grip auf der Säureseite, ne? Und du hast mehr, ja, einfach dieses leichtfüßigere, wenn du es so willst, ne? Also das ist schon spannend. Das haben wir aber letztes Jahr genauso erlebt, ne?
Ist das
Also
in Sievershain jetzt dem Porphyr geschuldet oder der etwas kühleren Gesamtsituation?
ich jetzt so die, wenn es um die Beerenfarbe geht und so die physiologische Reife, glaube ich, ist es mehr das Mikroklima, ne? Diese, also es ist ja sehr windoffen, ne? Hast kalte Nächte dort, das stabilisiert halt auch die Säure und alles und das, ja, denke ich, ist eher das Mikroklima. Ja,
Ist irgendwie für euch doch als Winzer super, ne? So drei ganz
ist schön.
verschiedene Terroirs.
Total. Ja, das macht's sehr abwechslungsreich,
Ja,
ne?
ja.
Wir haben natürlich auch in Appenheim Lage für Lage, also gerade am Westerberg, wo der Hundertgulden ist und dann der Goldberg und dann kommt die Laurentii-Kapelle, das liegt ja alles recht dicht beieinander und ist alles Kalkstein geprägt und gut, es zieht quasi von Südost über West nach Südwest. Aber ja, das ist halt ähnlicher beieinander, ne? Wenn das so ist. Ganz klar. Und dann in Bingen und in Sievershain, das ist nochmal ganz anders.
Was waren für dich, für euch, dich und deinen Bruder, die wichtigsten Learnings in diesem Jahr? Was nehmt ihr da mit für die Zukunft? Kann man da was mitnehmen?
Ja, also auf alle Fälle, dass das Thema, dass wir da mit ökologischem Weinbau, glaube ich, wirklich auf dem richtigen Weg sind, wenn es darum geht, qualitativ hochwertige Trauben zu erzeugen. Gerade in Bezug auf ja, hohe Pilzdrücke, ne? Und Methoidium, ne?
Ja.
Ich meine, Peronospora, das war jetzt dieses Jahr, wie du so gesagt hast, gar kein Thema. Anderorts, also Bordeaux, Toskana,
Ja, ja,
was man
ja.
so gehört hat, ganz massiv, ne? Und immer wieder hat man auch so ein bisschen rausgelesen, dass die Kollegen dort mit der Situation das gar nicht gewohnt sind und
Genau.
dementsprechend total überrumpelt wurden. Ne? Da muss ich halt sagen, wenn ich an 2016 oder 2021 denke, so einen regnerischen Sommer hatten und auch das haben wir ökologisch gemeistert, dass ja, dass ich da unterm Strich sagen muss, nee, super, guck doch mal, wie schön die Traube war, ne?
Ja. Und auch
Und
punktgenauer Pflanzenschutz nochmal in Erinnerung, ne?
ja,
Das ist
klar,
wichtig.
also wichtig ist, du brauchst halt die Schlagkraft. Wobei das muss ich sagen, war ja in diesem Jahr auch recht relativ entspannt. Dadurch, dass der Sommer so trocken war, konnte man ja auch dann immer, wenn man musste. Ja, andere Jahre wie 21, wo es dann so nass ist, dass du deine Weinberge nicht befahren kannst, dann kommst du wieder in andere Situationen. Ne?
Als es
Ganz
dann
klar.
nass wurde, war der Pflanzenschutz ja schon erledigt, ne?
Ja,
Ja,
genau.
ja, ja.
Und ein anderes Learning ist, ja, Ruhe bewahren.
Ja.
Ruhe bewahren, Handlese und ja, gutes Team, eine gute Stimmung, das ist halt das
Ja.
Allerwichtigste. Ja, gerade, wie gesagt, Burgunder war einiges rauszuholen, qualitativ, aber man muss es erst mal rauskriegen, ne?
Und Ruhe bewahren, liegt das in deinem Naturell?
Oh, tendenziell nicht.
Tendenz.
Tendenziell nicht.
Okay.
Ja.
Ja. Also, ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke, die du mir und den Hörern von Genuss im Bus rund um den Jahrgang 2023 gegeben hast. Vielen
Ja, sehr
Dank.
gerne, sehr gerne. Alles klar, gell?
Ja,
Hat
gute
mich auch
Zeit.
gefreut und ebenso. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war die 151. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Matthias Runkel vom Weingut Bischel, der uns einen umfänglichen Eindruck seiner Erfahrungen und Einschätzungen rund um den Weinjahrgang 2023 gegeben hat. Schon morgen geht es weiter hier im Podcast bei Genuss im Bus, dann mit einem weiteren Winzer aus Rheinhessen. Schaltet ein und lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.